Radio Superfly im Gespräch.
Am 6. März startet bei Canal Plus die neue Miniserie Nachts im Paradies. In der düsteren Dystopie schlägt sich Taxifahrer Vincent durch ein heruntergekommenes München durch und muss dabei auch noch auf seine Tochter aufpassen, die in eine ziemlich finstere Angelegenheit hineingeraten ist. Ich habe mich im Vorfeld mit Hauptdarsteller Jürgen Vogel über seine Karriere, seinen Zugang zur Schauspielerei und natürlich die neue Serie unterhalten.
Jürgen Vogel, herzlich willkommen zum Interview. Freut mich sehr.
Freut mich auch sehr.
Fangen wir vielleicht heute ganz vorne an.
Ja.
Du hast, soweit ich das gelesen habe, mit 15 Jahren die Schule geschmissen und warst dann einen Tag auf einer Schauspielschule in München. Welche war denn das?
Also anders. Ich habe mit 15 meinen ersten Film gemacht und war da noch auf der mittlere Reife, also Haupt- und Realschule war ich. Ne? Also Mittelschule ist das.
Ja.
Und dann habe ich meinen ersten Film gedreht, so durch Zufall eigentlich, einen Kinofilm, so einen Straßenjungen gespielt. Und danach habe ich noch die mittlere Reife gemacht. Und dann habe ich schon so Castings gemacht für andere Filme. Eine Serie in Amsterdam gedreht, eine Eishockey-Serie für ZDF damals mit Harry Bär, der damals künstlerischer Berater vorher bei Fassbinder war und selber auch Regie gemacht hat, auch Schauspieler ist. Wahnsinnig netter Typ. Der hatte mich besetzt dafür so eine Eishockey-Serie. Und danach habe ich, weil alle gesagt haben, du musst auf eine Schauspielschule gehen. Ich hatte so einen krassen Hamburger Dialekt, ich komme aus Hamburg. Das hat sich jetzt gut abgeschliffen über die Jahrzehnte, aber die haben gesagt, du musst das machen, du hast keine Chance. Und wenn du überhaupt Schauspieler werden, musst du auch Theater spielen und das ganze Programm. Und da habe ich gedacht, okay, staatlich, das schaffe ich sowieso nicht, weil mich auch Theater überhaupt nicht interessiert hat. Und dann bin ich auf so eine halbstaatliche Zinner-Studio in München, am Gärtnerplatz da in der Nähe. Ich glaube, die gibt es heute sogar noch.
Okay.
Und du kannst da ein staatliches Diplom machen, zahlst aber trotzdem im Monat Geld, hast aber ein richtiges Diplom und so. Und da war ich dann einen Tag, bin also extra nach München gezogen und habe gedacht, boah, nee, das mache ich nicht. Alter, da habe ich gar keinen Bock drauf.
Was
alles. Ich fand alles, die ganzen Leute, die Attitüden der Schauspieler,
ja.
Die zweiten Semester waren die dann schon so mit Schal und Trenchcoat, das war wirklich Klischee.
Also okay.
Es war wirklich Klischee.
Ja. Ja.
Und so. Ich fand die Mädels alle unter mir anstrengend. Jeder hat irgendwie erzählt, dass er sich schon als Schauspieler berufen gesehen hat und damit schon als Kind vom Spiegel und so. Diese klassischen Geschichten.
Ja,
und dann haben
ja.
Die Improvisation gemacht. Die Schauspiellehrerin dann so, ja geht doch mal wie so ein jemand, der Kofferträger ist am Bahnhof. Und so. Dann haben die da die Koffer geschleppt, die Leute. Und das war immer in so einer Runde. Da war der Nächste. Und dann hat die immer so kleine Updates gemacht. Nein, jetzt mach doch mal so. Und zwischendrin kannst du ja auch hier und so. Also Rückenprobleme und so. Also so wirklich.
Aha.
Also, okay. Und dann haben die anderen das nachgemacht, was sie vorgemacht
haben. Oh je.
Und dann hat die dann immer so, ja, genau, ja, super. Ach ja, schön.
Aha.
Und das, da habe ich so gedacht, ach, warte mal. Einer bringt so eine Idee und wenn du das dann nachmachst, dann ist das gut. Aber eine langweilige Idee, auch so 1:1, ne? So der arme Kofferträger hat auch Rückenprobleme, der macht das mal. Also knatterchargenmäßig.
Ja,
halt. Ich wollte Filmschauspieler sein.
Ja.
Mich hat New Hollywood Kino interessiert, die alten Scorsese Sachen. John Huston, Fat City, ich war so voll, selbst Dirty Harry fand ich geil, weil die geil gedreht waren und so. Weißt du, die Art und Weise, wie das gedreht wurde.
Ja, ja.
Ich war Elia Kazan, dieses Strasberg-Ding, diese ganze Art, diese Methode, nicht immer einen nur anzugucken, den Text loszuwerden und dann wieder weggucken, wenn der nächste Satz kommt und so dieses ganze, was, diese Alltagsdinge und so, das hat mich total interessiert, da war ich ja schon voll drin.
Ja.
Und als ich dann sowas gesehen habe, ich dachte, was machen die denn hier für ein Kasperle-Theater? Dann noch Fechtenunterricht, da hat die auch nur rumgeschrien, dann Phonetik, dann war, nein, dein Zwerg, well, du musst da, und so. Und ich dachte, nee, das mache ich jetzt nicht.
Okay.
Ich hatte ja schon gedreht.
Ja,
ich habe da dann direkt in der Zeit, wo ich da war, habe ich danach mit Dominik Graf einen Fahnder gemacht mit 17. Das war damals mit Heinz Hönig und Peter Lohmeier. Peter Lohmeier hat meinen Bruder gespielt, das hieß Der kleine Bruder, die Folge. Und Dominik war ja damals schon so ein irrer Krimi-Freak irgendwie so als Regisseur. Ich hatte ja schon gedreht und es gab drei Castingfrauen in München, die mich irgendwie geliebt haben. Die waren so etwas ältere Damen. Leider ist Rieser dann irgendwann gestorben und so eine davon, die haben sich auch eine Kartei geteilt. Ich war ja in keiner Agentur,
ja.
16, 17, mich hat ja keiner genommen ohne Schauspielschule. Aber die haben mich weiter vermittelt, zu Castings geschickt. So, die waren so eigentlich meine Förderer. Und die Schauspieler, das schaffe ich nicht. Ja. Dreh ich durch.
Das heißt, hat sich dann auch gelohnt, das nicht zu machen. Also deinen
ja, wobei ich heute anders über Schauspielschule denke. Also ich denke heute anders darüber. Also weil erstmal hat sich Schauspielschule auch verändert und modernisiert. Ich war in Leipzig irgendwann mal, habe mir so Sachen angeguckt an der Schauspielschule und ich finde viele Sachen richtig gut und das hat sich zum Glück auch wirklich verändert und modernisiert und ich glaube heute ohne Schauspielschule ganz schwierig. Auch aus Gründen der Belastbarkeit. Ich glaube, du lernst gegen Widerstände dein Ding trotzdem zu machen. Du lernst, auch wenn jemand sagt, das war nicht gut, wenn du trotzdem davon überzeugt warst, das trotzdem zu machen, so wie du denkst. Und das ist ja der erste Schritt sozusagen in diesem Beruf, weil du musst ja ganz stark Nerven haben und sehr großen Willen und auch ein eigenes Gefühl für dich haben. Ja. Und deswegen glaube ich, dass es schon prinzipiell gut ist. Ein Einstieg, wie ich ihn hatte, wird es heute so einfach nicht geben. Das ist auch keine, kann ich auch keinem empfehlen.
Die Rollen, die du gespielt hast damals, das waren ja oft auch kleinkriminelle, gebrochene Charaktere. Waren das Rollen, die du dir schon aussuchen konntest? Oder war das dann das, wofür du gecastet wurdest am Anfang?
Typecasting war das ganz oft.
So war es tatsächlich nur ein bisschen Typecasting? Ja.
Und ich fand es super.
Ja.
Ich wollte gar nichts anderes.
Ich meine, das sind ja auch meistens oft die interessanteren Rollen.
Geile Rollen. Das ist wie wenn ich habe immer den Leuten gesagt, sie haben mir vergewaltigt, Drogen, habe ich gesagt. So, und dann sage ich mal, das ist wie wenn du als Maler, du kriegst eine weiße Leinwand und du hast Farbe. Und sage ich, diese Rollen, so Anwälte, Ärzte und diese ganze Scheiße. Da sage ich immer, das ist wie, als müsstest du so Kästchen malen. Weißt du, jemand macht so Zahlen da rein, du machst das so aus, ganz ordentlich alles. Und meine Rollen, auch die ersten Jahre, Jahrzehnte, war so, nimm die Farbe, klatsch die Wand voll.
Jackson Pollock Classic, ne?
Ja. Und das war so, das war eine unglaubliche Freiheit für mich, ganz viel aus mir zu spielen. Weil ich bin eigentlich gar nicht der klassische Schauspieler. Die Leute haben mir immer damals gesagt, du bist ein Selbstdarsteller. Selbst die mich mochten, haben gesagt, ja, du bist halt kein Schauspieler, du bist eigentlich mehr so ein Selbstdarsteller. Und ich dachte, ja, das ist ja für mich keine Beleidigung, weil ich ja nie angetreten bin, als ich will der große Schauspieler werden. Alle Rollen, ich kann alles spielen. Was soll ich dir spielen? Und so, ich denke, ja, ich kann gar nicht alles spielen. Also, ich kann das spielen, wo ich einen Zugang kriege und das auch möchte. Und wo ich das Gefühl habe, mir fällt was ein zu der Figur oder so. Aber ich muss nicht beweisen, dass ich ein guter Schauspieler bin oder so. Ich wollte diese Figuren spielen, weil ich bin ganz anders angetreten. Ich war ja Autodidakt. Ich wollte, dass diese ganzen Jugendlich-Kriminellen und die Kriminellen, die sie immer erzählen, ich wollte, dass die realistisch sind.
Ja.
Das war, ich kannte die Jungs, ich bin immer mit denen groß geworden. Ich fand das immer albern, wie die gespielt haben oder so, oder eben nicht, also wie die einfach gar nicht, das war ja Klischeefiguren der 80er. Mhm. Kriminelle waren ja immer so Psychopathen à la Kinski, so ein bisschen, eigentlich schlechte Schauspieler, also in den ganzen Krimis und so, das war unerträglich. Das konntest du gar nicht, überhaupt nichts Naturalistisches, das war ja total gelogen. Ja, ganz schlimm.
Ja.
Der Zugang zu so einer Echtheit oder so ein Berühren durch Identifikationsmöglichkeiten oder so, das war ja in dem, das war, Leute wollten teilweise, haben mich während der Muster, wenn die Muster geguckt haben, damals war ja noch Filmmaterial, haben die gesagt, ah, da musst du aufpassen, da bist du ein bisschen zu stark jetzt, da wünscht man sich ja, dass der nicht stirbt am Schluss. Da hab ich gesagt, was ist denn das für ein Argument? Wie soll ich das spielen, schwach oder als Opfer oder? Nee, das mache ich nicht. So, also das, weißt du, das war so viel Thema, ich habe durch die Art und Weise, wie ich Dinge gespielt habe, gesagt, das sage ich so nicht, meine ich. War ganz viel bei mir.
Das heißt, du hast das Drehbuch eigentlich dann noch mit verändert am Set?
Ich habe den Text verändert. Das
Text
ich gesagt, sage ich so nicht.
Okay.
Das ist Schwachsinn, so redet keine Sau. Und ich sage, nee, doch, das sagst du. Es gab ja viel so Machtspiele, ne? Das ist ja auch, ich sage, das sage ich nicht. Was willst du jetzt machen? Ja, das musst du sagen. Ich sage, ich muss gar nichts sagen. Überhaupt nicht, wer sagt das denn? Ja, das ist ein Vertrag. Das steht ja nicht drin, diesen Satz zu sagen. Jetzt zeig mir das mal, wo das da drin steht. Ja, du hast die Weisung des Produzenten zu bekommen. Ja, mach ich doch, ich komme ans Set. Aber künstlerisch doch nicht. Das ist so meine Rolle, ihr habt mich doch besetzt. Ja, aber das gefällt mir nicht. Dann habe ich gesagt, du, ist da eine Fehlbesetzung. Musst du jetzt mit leben. Oder du schmeißt mich raus, aber musst mich bezahlen. Das ist halt so, ne? So.
Ja, klar.
Das ist ja keine Arbeitsverweigerung, sondern ich sehe es nur anders als du.
Ja, ja.
Und ich finde, du hast keinen guten Geschmack, du kannst nicht beurteilen.
Ja.
Du hast auch keine Ahnung davon. Nicht davon. Du hast von ganz vielen Sachen, mach doch deine Arbeit, ich mach meine. So, ich habe das drauf ankommen lassen. War mir scheiße.
Wie war denn dein Zugang oder ist dein Zugang zu einer Rolle? Bist du jetzt eben dann, also daraus könnte man schließen, jetzt irgendwie, du bist so mehr der Method Actor, der aus deiner eigenen Erfahrung irgendwie schöpft. Irgendwie
Haltung. Viel und ich glaube, Haltung ist
Haltung,
es.
Ja.
Und natürlich schöpft man auch aus vielen eigenen Sachen, aber ganz viele Sachen habe ich ja nicht erlebt. Aber Haltung, eine Haltung zu der Figur entwickeln. Psychologie ist das im Grunde genommen. Das ist im Grunde genommen Psychologie. Du musst begreifen, wer du da bist. Und das verändert deine Haltung, verändert deine Sprache, deine Haltung verändert auch die Sätze. Und wenn du im Grunde genommen die richtige Haltung, für, also richtig in Anführungsstrichen, die gefunden hast, die Haltung, die du empfunden hast oder die du beim Lesen gespürt hast, schon so im Ansatz, wo du gedacht hast, ah, das kann es sein. Okay, da, die Tür mache ich jetzt auf. Das finde ich super. Dann liest du die Texte auch anders für den nächsten Tag, wenn du den Text lernst und du merkst, du kannst es manchmal gar nicht erklären. Das heißt, das stimmt nicht. Weil die Haltung verändert deinen Text, nicht dein Kopf. Also mein Kopf macht das eigentlich nicht. Mhm. Ich kann das dann argumentieren und versuche etwas zu finden, was den anderen überzeugt, dass ich recht habe.
Ja,
aber das ist dann der Intellekt, der so gewachsen ist über die Jahre. Aber im Grunde genommen kann ich genau.
Ja,
im Grunde genommen ist das.
Also
ist das,
du bist auch kein Pragmatiker aller Learn Your Lines und dann wird alles gut so und nee, dann so.
Ich lerne schon meine Lines, aber anders. Aber ich lerne sie an und versuche mir für den Dreh auch, weil das Schönste ist ja, weißt du ja selber, du kommst ans Set, schon vor, wir beide spielen morgen eine Szene, jetzt lerne ich meinen Text so eins genau so mit allen, wie das da steht und jetzt machst du irgendwas, wo ich finde, oh, das finde ich aber geil, ich will ja darauf reagieren können.
Ja.
Also baue ich da irgendwas anderes noch ein oder ich sage das dann lieber nicht, weil ich finde es stärker, dass wir das nicht sagen.
Ja.
Weil es geiler ist, wenn ich danach nicht rankomme und sage, was hast du gesagt? Und so, weil das geiler ist, dass es lebt. Und ich glaube, dieses wirklich über Text sozusagen die Figur, die Sicherheit der Figur zu kriegen, hat auch eine große Gefahr. Das sage ich ganz oft. Ich merke das den Schauspielern an, wenn sie den Text wahnsinnig gut können.
Ja.
Sie gehen mit so einer Überheblichkeit da rein, weil sie wissen, sie sind textsicher.
Ja.
Und schon ist die Haltung eine ganz andere, als die Figur vielleicht eigentlich ursprünglich die Haltung hätte.
Ja.
Sie sind so froh über ihren Ablassen der Texte, dass sie so mit so einer schon so einer Attitüde reinkommt. Was dann? Hä? Und haben sich auch so ein paar Sachen überlegt, wann sie was wie sagen und so abrattern. Und es gibt ihnen so eine Sicherheit. Und das verwechseln die mit ihrer Figur. Aber die Figur ist, das ist für mich uninteressant. Also ich finde das uninteressant, das gut zu können nur. So.
Man hat dann halt das Gefühl, derjenige weiß schon, was sozusagen passiert.
Genau. Und er weiß es zu gut, das, was
passiert.
Ja, der Rhythmus stimmt auch nicht. Die Musikalität der Sprache stimmt auch nicht.
Ja.
Und ich lerne deswegen immer so, sagen wir mal, 70% meines Textes. Und den Rest suche ich während der Probe und erinnere mich sozusagen an meine Pausen, die ich gemacht habe im ersten Durchlauf der Probe.
Ja.
Warum habe ich da gewartet oder was ist mir da nicht eingefallen? Und kopiere im Grunde genommen meinen ersten Take oder meine erste Probe, die ich gut fand, um den Rhythmus zu behalten. Weil sonst würde ich ja nach dem achten Take auch textsicherer sein und genau wissen, was ich sage.
Ja.
Aber ich kopiere dann meinen ersten Impuls. Weil ich daran mehr glaube, dass es den Rhythmus der wirklichen Sprache und der Haltung der Figur besser trifft als die Sicherheit des Könnens.
Ja.
Weißt du, manchmal, du weißt es.
Na schon. Aber ich bin jetzt kurz hängen geblieben an der Aussage, dass du sagst, bei den Proben. Ich meine, das ist ja normalerweise ein Privileg beim Film und bei den Serien, dass nur die Hauptdarsteller eher haben, weil die kleinen Rollen, da kommst du ins Set und du hast irgendwie eine Probe und dann ist es das eigentlich gewesen, du musst sofort dann
fühlen.
Also auch vorher schon die Szene.
Ja, ich gehe auch mit den Schauspielern in die Maske schon, wenn ich mit denen so Szenen habe.
Aber am Tag, du meinst schon jetzt am Tag?
Ja, am Tag.
Ja, das schon.
Vorher die Zeit haben wir nicht.
Ja, ja, ja.
Also das ich auch nicht.
Ja, okay.
Für mich auch nicht, weil ich brauche immer ein bisschen auch das Set, weil du machst irgendwas vorher. Angenommen, wir treffen uns in einem Raum, proben eine Szene.
Ja.
Und dann kommen wir nächstes Mal am Set, das ist eine Werkstatt, da liegen Dinger drum. Das ist alles komplett andere Welt.
Ja.
Und plötzlich passt nicht mehr das, was man sich vorher überlegt hat, weil du in einer komplett anderen Welt bist. Und das ist sehr kurzfristig alles. Das ist so, innerhalb kürzester Zeit so offen zu sein, sich auf alles einzustellen. Und deswegen, ich mag auch nicht Wochen vorher schon so, ich hätte gern das ganze Buch, ich würde gern proben. Und dann denke ich immer, ja, das ist doch jetzt nur für dich, oder? So, weil du unsicher bist oder was? Na, wieso? Ich will ja. Ich sage, ja, ich brauche keine Probe, danke. Aber ich möchte es nicht nochmal. Also lass uns irgendwie mit den Schauspielern, würde ich gerne haben. Wir reden vorher über die Sachen und ich frage vor allem immer, ob die anderen Leute auch ihren Text. Also ich sage immer, ihr könnt den Text ändern, wie ihr wollt. Für mich ist das voll okay. Wenn du vom Take zu Take von mir aus, ist das für mich auch kein Problem. Aber wenn du einen Satz von mir haben möchtest oder so, ist auch gut. Ich habe damit keine. Ich weiß, denen sagen wir, weil die ja wissen, ich habe schon so viel gemacht, die wissen ja nicht, wie ich bin. Könnte ja sein, dass ich sage, warte mal, du musst doch eigentlich das sagen oder so. Gibt ja so Schauspieler,
ja,
um die anderen immer vorzuführen.
Ja,
ich gehöre nicht dazu. Ich finde es gut, dass jemand seinen Text sich selbst so zurechtlegt. Und wenn er merkt, beim zweiten Tag, oh, ich würde es gerne anders. Und so, das ist natürlich cool, wenn man es abspricht. Aber wenn nicht, finde ich auch nicht, überhaupt nicht schlimm. Hauptsache, der fühlt sich auch wohl und hat sein Ding. Und das möchte ich mit allen irgendwie vorerklären. Das finde ich viel wichtiger, als jetzt eine Probe zu machen.
Ja,
weil dann
ja.
hat man ja eh so eine Freiheit, dass man sagt, okay, geil, wir können wirklich miteinander was machen.
Ja,
so.
Ja,
wir
ja,
gehen
ja,
aufeinander das ein, das ist ja toll. Ja. Und dann entsteht eben auch eine andere Verbundenheit, ja. glaube ich. Und deswegen auch kleine Rollen, das ist ja völlig egal, das ist ja jeder wichtig.
Die Verbundenheit hilft natürlich auch jeder Szene. Das ist
absolut, das merkt man. Überhaupt nichts, wenn nur einer gut ist.
Ja.
Einer sich wohlfühlt.
Ja.
Das ist ein Dreck.
Ja.
Das interessiert mich nicht die Bohne.
Mhm.
Wirklich nicht. Das Projekt muss geil sein.
Kommen wir vielleicht noch zum jetzigen Projekt.
Ja.
genau. Die Nachts im Paradies ist die Verfilmung eines Graphic Novels von Frank Schmolke. Kanntest du den Roman schon vorher?
Gar nicht.
Und du bist jetzt kein Graphic Novel-Fan oder so? Oder das ist nicht dein...
Ich habe das Gefühl, guck mal, ich bin mit 15 ausgezogen, mit 20 Vater geworden. Ich habe immer gearbeitet. Also ich hatte gar keine Zeit, Comics zu lesen. Also mein Gefühl ist, ich musste immer irgendwie arbeiten, um Familie zu ernähren. Ich habe 7 Kinder, 5 Enkel mittlerweile. Ich habe immer gearbeitet, um vor allem meine Familie zu ernähren.
Ja.
So, und das für mich auch. Ich bin ADHSler, wie gesagt. Und wenn ich, ich brauche das auch. So, ne? Ganz viele Baustellen. Ich habe das gelernt, auch mich zu disziplinieren, was meine Autoritätsproblematik angeht und so. Ich kann mich sehr gut kontrollieren. Und das, soll ich sagen, für sowas habe ich keine Zeit. Ich quäle mich ja schon durch die Drehbücher, weil bei mir so viele Filme abgehen, wenn ich lese, vor allem, was ich anders machen möchte. Und das muss ich alles abspeichern für die erste Drehbuchbesprechung.
Aha.
Und das stresst mich wirklich irgendwie.
Ja.
Und das kann ich das nicht mehr.
Verstehe. Ja. Ja. Also du spielst in dem Film spielst du einen Taxifahrer, der sich zusehends damit konfrontiert sieht, dass er ein bisschen unnütz ist in dieser Welt, in dieser dystopischen, weil es ja schon Air-Taxis gibt und so weiter. Die Tochter braucht ihn auch nicht mehr. Und dann kommt aber diese Nacht, in der die zusammen wieder wachsen quasi.
Langer Zeit.
Ja, das ist ja auch von der Idee her, also auch eben, deswegen habe ich gefragt mit dem Graphic Novel, man denkt ein bisschen an Sin City, kennst du den?
Ja, natürlich.
Das kommt dann sofort
in
den Sinn. War das ein bisschen so eine Inspiration auch für die Serie?
Das kann ich dir gar nicht so sagen. Matthias wollte schon, dass wir extrem an den Punkten sind, an das Drama auch kommen irgendwie so. Und natürlich hatten wir die Möglichkeit auch, weil die Story auch so hart ist, also wenn man das dann weiter gucken würde, was da eigentlich, was die beiden verbindet, Vater und Tochter, und auch wieder nicht verbindet, sozusagen, das ist ja eigentlich im Grunde genommen ein grausames Geschehen, ja, so. Und das ist natürlich geil, dass das so langsam sich sozusagen anbahnt und so Stück für Stück wie so ein Puzzle, das leider, wahrscheinlich hast du ja nur die erste Folge geguckt, das setzt sich ja so zusammen und das macht dann nachher großen Sinn, weil es dann wie so ein ganzer Roman ist, den du so kriegst, aber es ist eine düstere, spannende Reise in so Charaktere, besondere Charaktere und Abgründe.
Aha.
Toll.
Apropos Roman und Länge, epische Länge, du hast, glaube ich, nicht so viele Serien gespielt bis jetzt, die sozusagen eine Figur über einen längeren Zeitraum erzählen. Wie ist denn das sozusagen als Schauspieler der Zugang? Ist das irgendwie schon?
Ich liebe das. Weil Blochin, das war ja so, ich habe vorher auch schon ein bisschen Serie gemacht, aber Blochin war ja auch von Matthias Glasner, auch gleicher Regisseur, haben wir auch zusammen entwickelt, Blochin. Das war ja... Da fing das ja schon an. Da haben wir so eine Bullen-Serie gemacht für ZDF. Ich weiß nicht, ob du es mir jemals gesehen hast.
Das ist eine geile
Serie. Wo Bullen wirklich Sachen machen, die sie nicht machen dürfen. Wirklich extrem.
Und ist es aber auch eine fortlaufende Figur, die sich dann im Laufe der Erzählung weiter...
Also das ist schon so, die Staffel hat 10 Folgen.
Mhm.
Und danach war auch Schluss. Ich glaube, sie hatten auch Probleme mit dem SFK 12, was sie eigentlich brauchen. Wir haben ganz viel 16er gehabt, die dann anders liefen als normal und so. Das war sehr kompliziert, glaube ich, für alle. Aber eine geile Serie. Ich mag das total. Weißt du, für mich als Schauspieler oder auch für uns jetzt in der Zukunft, wenn du mich fragst, weil das Arthouse ja so ein bisschen verschwunden ist, so eigentlich, ja, also an Wichtigkeit verloren hat, europaweit auch, und der Markt ganz schwierig ist, was Arthouse-Kino angeht. Also die Sachen, wofür wir eigentlich Schauspieler geworden sind, würde ich jetzt mal sagen, behaupte ich jetzt mal. Was ich ganz gut finde, ich ziehe das mit in die Serie. Ich ziehe es in die Serie. Serie ist die neue Form, Arthouse-Figuren zu erzählen eigentlich, mit großen Dramen und großen Problemen, Abgründen und Tiefen. Serie ist eine Möglichkeit, um langsame Bögen zu erzählen und die Leute mitzunehmen in so einem Keller. Natürlich gibt es immer Leute, die sich dagegen wehren, Redaktionen und weiß ich nicht was. Aber ich mache das einfach. Mhm. Und weil es die Leute auch berührt. Mhm. Die Leute wollen auch, weißt du, geht nicht nur um die schöne Dingswelt. Und trotzdem erzählt man die schöne Welt, auch in der Serie. Oder den Krimi, den Plot, je nachdem, was für eine Serie das jetzt ist, welches Genre du nutzt. Die Rutsche, die du nutzt, um Grunde genommen, um eigentlich sehr komplizierte, besondere Figuren zu erzählen. Das hat sich für mich in die Serie gezogen. Es gibt super Beispiele, auch amerikanische Serien, die ich finde, die eigentlich, wenn du das pitcht heute irgendeinem Sender, ORF, gehst jetzt zum ORF und pitcht irgendwie Ray Donovan, zum Beispiel, so eine amerikanische Serie. Wenn du die pitcht, sagst du, das können wir nicht machen. Alter, das ist unmöglich, das kannst du nicht. Alter, das ist ja viel zu düster. Die haben mittlerweile 7 Staffeln gedreht. Sau erfolgreich. Mhm. Aber auch eine geile Serie. Und mega spannend, weil da auch richtig Plot drin ist. Ne? Also richtig Krimi-Plot und Vater und Schießereien und Morde. Und, also, das ist so schlau.
Ja.
Die Vermischung von Genre und eigentlich den Figuren, die früher mal in den Arthouse-Kinos aufgetaucht sind. Mhm. Bisschen sperrige Charaktere, die sozusagen nicht sympathisch sind, sondern die einfach dich mitnehmen, so an die Hand. Das finde ich ganz interessant. Das hat sich in den letzten 10 Jahren, finde ich, sehr positiv für uns Schauspieler entwickelt, weil du hast dann wenigstens die Möglichkeit, Menschen zu erzählen. So.
In all ihren, also das heißt, darüber, ist es nicht irgendwie für als Schauspieler, wenn man es nicht gewohnt ist oder so, weil es eher ein neues Genre auch ist, ist es dann anstrengender, über diesen langen Zeitraum diesen Erzählbogen aufrechtzuerhalten, diesem Charakter zu bleiben? Macht Spaß.
Ich finde es macht Spaß. Ja, das ist eine große Freude. Ja? Das ist ein Geschenk. Ich sehe das wirklich, ich drehe ja jetzt schon länger, die dritte Staffel haben wir schon, die vierte fangen wir jetzt an, jenseits der Spree, Freitagabend, Krimi, eigentlich ein sehr spießiger Sendeplatz. Und ich glaube, wir haben das schon ziemlich weit verändert so. Und ist auch sehr erfolgreich, aber es ist natürlich auch ein tierischer Kampf irgendwie auf eine Art, aber es macht wahnsinnigen Spaß. Cool. Ich brenne richtig dafür. Und ich muss auch sagen, ich habe auch beim ZDF Leute, das ist geil. Also die gehen auch mit, ne? So, die trauen sich auch. Das sind alles Schritte. Man kann nicht alles auf einmal. Man muss geduldig, ich bin ein sehr geduldiger Pitbull, sage ich jetzt mal, der sich Zeit nimmt, um sein Ziel zu erreichen. Und ich verstehe auch, dass manche Leute erstmal Zeit brauchen und sehen müssen und du Stück für Stück sozusagen vielleicht dahin kommst, wo du hin möchtest. Mhm.
Und jetzt, mit dem Ergebnis der Serie, bist du zufrieden als Ganzes?
Hier jetzt?
Mit dem, ja, mit diesem.
Ich habe noch nicht alle Folgen gesehen.
Okay.
Ich habe 2 Folgen gesehen, die fand ich total cool.
Schauspieler Jürgen Vogel im Gespräch. Die neue Miniserie Nachts im Paradies ist ab 6. März exklusiv bei Canal Plus zu sehen.
Radio Superfly im Gespräch.